Deutschlandfunk.
Es gibt Streit ums Erbe.
Also der richtige Satz für die Erbschaftssteuer wäre null.
Politischen Streit ums Erbe, um genau zu sein. Hubert Aiwanger, der bayerische Wirtschaftsminister von den Freien Wählern, will am liebsten gar keine Erbschaftssteuer mehr.
Sie ist damit, wie mein Vorvorgänger gesagt hat, sie ist eine echte Dummensteuer.
Die Ökonomin Johanna Hay sagt, jetzt gerade zahlen eh nur diejenigen Superreichen Erbschaftssteuer, die in Anführungsstrichen zu blöd waren, sich irgendeine Konstruktion zu ihrer Umgehung zu basteln. Spicy. Und das sagt auch der grünen Politiker Andreas Audretsch, nur ein bisschen anders.
Wenn man 3 Wohnungen erbt, dann zahlt man die komplette Erbschaftssteuer. Wenn man 300 oder mehr Wohnungen erbt, dann zahlt man überhaupt gar keine Erbschaftssteuer mehr. Das ist absurd.
Absurdes System Erbschaftssteuer also. Und dazu kommt, dass diese Erbschaftssteuer in ihrer aktuellen Form verfassungswidrig ist. How did we get here? Mit welcher Idee wurden die vielen Ausnahmen bei der Steuer eingeführt und warum könnte eine aus Versehen bezahlte Erbschaftssteuer von 4 Milliarden Euro neue Dynamik in die Debatte bringen?
Deutschlandfunk Nova.
What the Wirtschaft? Mit Burchon Kim und Markus Wolf.
Und damit willkommen zu einer neuen Folge von What the Wirtschaft, dem Wirtschaftspodcast eures Vertrauens. Alle 2 Wochen hier auf Deutschlandfunk Nova. Mein Name ist Burchon Kim, dein Name, der ist Markus Wolf. Und heute geht es bei What the Wirtschaft um die, sagen wir mal, ganz großen Emotionen. Denn egal, wie man dazu jetzt politisch steht, also zur Debatte um die Erbschaftssteuer, Erben, das ist einfach immer emotional aufgeladen. Und auch wenn unser geschätzter Kollege Gregor Lischka heute nicht dabei ist, haben wir doch einen Greg hier am Start. Nämlich Greg, aka Cousin Greg, aus der Erfolgsserie Succession. Der ist eigentlich so Normalo und dann plötzlich taucht er auf in dieser Milliardärswelt, bekommt mit, der ist ein Teil davon, ist auch ein ziemlicher Opportunist und, ganz ehrlich, der hätte gern was vom Milliardenerbe. Sein Großvater, der erzählt ihm aber dann.
What?
I'm giving all my money to Greenpeace, Greg.
What? Even my part?
That was the first part.
Why? Why is that the first part?
Greg natürlich.
Tolle Erziehungsmaßnahme.
Ja, und vielleicht ist er der beste Charakter da in dieser Serie, in dem man diese. Das süße Gift des Erbes vielleicht auch sehen kann, was das mit einem macht. Vielleicht ist diese Serie tatsächlich auch ein ganz guter Vergleichsmaßstab, um mal zu überlegen, wie viele Emotionen drinstecken in dem Thema Erbschaft. Denn natürlich geht es für die Erblasser, also die Leute, die vererben, meistens um die Frage, was hinterlasse ich der Welt, wenn ich ein Unternehmen habe, wem vermache ich mein Lebenswerk? Und für die Erben geht es meistens um die Frage, wie viel bin ich vielleicht auch meinen Eltern oder Großeltern wert? Wie viel erhalte ich also vom Erbe?
Voll. Also ich kenne unzählige Stories aus meinem Umfeld, wo ganze Familien auseinandergebrochen sind, Cousins und Cousinen keinen Kontakt mehr haben, Geschwister sich hassen oder man mit einem Elternteil nicht mehr spricht wegen Erbstreitigkeiten. Und ganz ehrlich, da geht es dann auch nicht unbedingt um viel, weder um viel Geld oder wie viel Vermögen. Es geht einfach darum, dass bei Erbe die Leute voll ausrasten.
Es reicht Silberbesteck als Thema.
Oder ein Kaffeeservice.
Ja. So, und wir starten mit einer Familie, die aus Versehen vermeintlich viel zu viel Erbschaftssteuer gezahlt hat.
Jetzt stell dir mal vor, du erbst ein Milliardenunternehmen und musst direkt 4 Milliarden Euro ans Finanzamt überweisen.
Ja, stell dir das mal vor, Markus. Ja. Stell dir vor.
Steuer-Instagram, auf jeden Fall auch ein ganz spezieller Ort im Internet.
Genau das ist bei der Unternehmerfamilie Thiele passiert. Und warum? Weil die steuerliche Gestaltung nicht rechtzeitig umgesetzt wurde. Das Ergebnis, die größte Erbschaftssteuerzahlung in der kompletten Geschichte Deutschlands. Hätte man die Nachfolge rechtzeitig geplant, hätte man davon vieles vermeiden können. Und das ist kein Einzelfall.
So, das ist vom Instagram-Account von Benjamin Obach. Der macht hier quasi Werbung dafür, dass man bitte, bitte nicht so, sagen wir mal, unbedacht sein soll, wie die Familie Thiele und sich bitte rechtzeitig an Menschen wie ihnen wenden soll.
Aber versuchen wir die Geschichte erstmal zu verstehen. Heinz Hermann Thiele war, der ist mittlerweile verstorben, ein deutscher Unternehmer. Der war Hauptaktionär der Voslo AG und auch der Hauptaktionär von Knorr Bremse. Auch wenn euch die jetzt vielleicht nicht direkt was sagen, das sind riesige Aktienunternehmen. Damit hat er ziemlich viel Cash gemacht. Er war sogar eine Zeit lang der größte Einzelaktionär bei der Lufthansa. Und die 3 Unternehmen, die waren auch der Grund dafür, warum zu seinem Tod vor 4 Jahren ein Artikel in der Zeitschrift Kapital die Überschrift 3 Firmen und ein Todesfall trug. Respekt Kapital für diese ziemlich legendäre Überschrift.
Ja, man muss sagen, im What the Wirtschaftsteam teilen wir auch manchmal einfach gute Überschriften.
Thieles Vermögen betrug zu seinem Tod wohl mindestens, halte ich fest, Markus, 15 Milliarden Euro. Und wir würden jetzt vielleicht nicht über ihn und sein Vermögen sprechen, wenn er es rechtzeitig in eine Stiftung übertragen hätte und dann das Stiftungsvermögen an seine Erben vermacht hätte, so wie das, sagen wir mal, normale Superreiche tun, um, klar, weniger Erbschaftssteuer zahlen zu müssen. Familienstiftungen, das ist ehrlicherweise nochmal ein Thema für sich und eine der häufigsten Methoden, um sein Geld in, sagen wir mal, eine Struktur zu überführen, die dann weniger Erbschaftssteuer nötig macht. Wenn ihr dazu was hören wollt, sagt uns gern Bescheid. Heinz-Hermann Thiele ist aber gestorben, bevor diese Stiftungskonstruktion wirksam wurde. Man kann halt seinen Tod nicht unbedingt immer voraussagen.
Ja, und das ist jetzt vielleicht der Punkt, wo wir nochmal kurz innehalten. Die Erbschaftssteuer generell, so als Idee, besteuert ja den Übergang von Vermögen. Also sie ist nicht sowas wie eine Vermögensteuer, wo man, als es sowas noch gab in Deutschland, jährlich das Vermögen schätzt und dann sagt, okay, 10% davon bitte einmal abführen, sondern bei der Erbschaftssteuer muss man im Prinzip nur einmal pro Generation oder zumindest beim Generationsübergang Vermögen schätzen und am Punkt des Vererbens sagt man dann, okay, du zahlst darauf jetzt so und so viel Steuer. Und wenn man sich mal mit Steuerfachleuten, Ökonomen, auch Politikerinnen unterhält, dann sagen auch viele von denen, das ist im Prinzip eine recht smarte Idee und das ist wirklich im neutralen Sinne, denn der Staat muss jetzt nicht jedes Jahr das Vermögen der Reichen schätzen.
Es wäre auch verdammt hart. Ich meine, so ein Rembrandt, was ist er halt in dem und dem Jahr wert? So ein Pferd, das kann ja auch mal sterben, das kann ja auch mal krank sein. Teure Landgüter, Unternehmensanteile, die Weine im Keller. Das kann man nicht einfach alles jedes Jahr schätzen.
Ja, deswegen diese Idee mit der Erbschaftssteuer hat schon auch für den Staat einen Vorteil, wenn man so will. Der Staat nimmt in einem Moment, wo es ohnehin für die Erben darum geht, was kann hier verteilt werden und wie, da nimmt er sich einen Anteil am Erbe. Und die Idee war und ist, Erben bekommen ja quasi, no offense, Geld ohne Gegenleistung. Und dieses Einkommen will man in dem Moment des Übertrags besteuern. Das kann man Gerechtigkeit nennen oder irgendwie anders nennen. Das ist auf jeden Fall die Idee.
Und wenn wir jetzt schon bei Grundlagen sind, dann gibt es noch eine Unterscheidung, die gleich wichtig wird. Es gibt Ausnahmen für Privatpersonen und Ausnahmen für Unternehmen. Bei Privatpersonen gibt es sogenannte Freibeträge. Du erbst was zum Beispiel von deinen Eltern und bis zu einem bestimmten Betrag bleibt das einfach komplett steuerfrei. Nur was über diesem Freibetrag liegt, wird besteuert. Aktuell ist der Freibetrag 400.000 Euro, alles easy von den Eltern. Und das auch noch alle 10 Jahre. Und dann gibt es den Bereich von Erbschaften, wo Unternehmensanteile beteiligt sind. Ganz eigener Schnack. Die Steuerbefreiungen, über die wir später mit unseren Expertinnen sprechen, da geht es genau um diese Ausnahmen. Für bestimmtes Betriebsvermögen ist es nämlich so, dass ein sehr großer Teil des Unternehmenswerts von der Erbschaftssteuer verschont bleiben wird und das auch nicht ohne Grund.
Ja, nee, die Idee dahinter ist ja vielleicht auch verständlich. Die Unternehmen sind wichtig, da hängen Jobs dran etc. Und wenn jetzt jemand eine Firma erbt und da sehr viele Steuern drauf zahlen müsste, das aber gar nicht flüssig hat, weil es ja im Unternehmen steckt, dann könnte das tricky werden.
Voll, wir wollen ja auch Stabilität. Das ist ja auch total wichtig. Jetzt würden wir aber heute vermutlich nicht so viel über die Erbschaftssteuer reden, wenn es eben nicht so viele Ausnahmen geben würde. Denn beim Erbe wird nicht einfach besteuert. Es gibt zum Beispiel Ausnahmen für Betriebsvermögen, dann gibt es diese Sachen wie Stiftungen. Und das führt alles dazu, dass vor allem die Erben von Milliardenvermögen, es sind die in Deutschland, jetzt kommt's, kaum Erbschaftssteuer überhaupt zahlen, obwohl sie ja das meiste erben.
Und ich glaube, das ist das Ironische an dieser Geschichte mit Heinz-Hermann Thiele, dass alle einfach gesagt haben,
wie kannst
Heinz-Hermann, was ist passiert? Warum hast du diese Steuer gezahlt? Warum ist die fällig geworden? Das hätte nie passieren dürfen.
Guck doch deswegen, einfach bei uns. Guck.
Das ist natürlich irgendwie ironisch, dass so ein Fall dann deswegen in die Nachrichten kommt.
Ja, das ist halt dieses Dilemma der Steuer, wie du schon gesagt hast. Denn die wirklich Reichen, und damit meinen wir halt eher so die Milliardäre in Deutschland, die machen es so, dass sie mit guter Nutzung der aktuellen Regeln wenig bis keine Erbschaftssteuer zahlen. Und damit haben sie teilweise einen geringeren Steuersatz als die Menschen, die, und das ist jetzt natürlich nicht despektierlich gemeint, aber die zum Beispiel nur 1 Million vererben, was ja natürlich immer noch super viel Geld ist.
Ja, und deshalb ist diese Steuer in der aktuellen Form ein Problem. Deswegen gibt es diese ganze Debatte. Diese ganzen Ausnahmen, vor allem die Ausnahmen bei den großen Betriebsvermögen, haben wir schon gesagt, aber auch die komplizierten Regeln, die führen im Prinzip dazu, dass dieses System nicht mehr funktioniert. Und das klären wir mit Johanna Hay, Professorin für Steuerrecht an der Uni Köln.
Das Problem ist, dass wir in so einer Art Falle sind, gesetzgeberisch, weil die Erbschaftssteuer, so wie sie ist, auf dem Papier steht eine andere Erbschaftssteuer als die, die tatsächlich praktiziert wird. All das ist gesetzlich korrekt, aber also, wir haben sehr hohe Tarife, 30-50%, die stehen im Gesetz drin. Und es ist auch völlig klar, dass sie so hohe Tarife etwa gegenüber Unternehmensvermögen und dergleichen nicht durchsetzen können und wollen.
Ja, also die große politische Steuerfalle also. Mit Tarif meint sie den Steuersatz, also so eine Art Rechenformel, mit der das Finanzamt aus deinem zu versteuernden Einkommen deine Steuerschuld bestimmt.
Man hat die Tarife aber nicht anpacken können, und zwar, und das ist mein Thema mit der Falle, weil man eben nicht kommunizieren und nicht vermitteln kann, dass man diese vermeintlichen, das ist auch die aktuelle Diskussion, diese vermeintlichen schwerreichen Hochvermögenden entlastet. Das ist das Problem. Also das heißt, also wir haben im Grunde genommen eine ganz selektive Bemessungsgrundlage, und dann kann man natürlich auch mit hohen Tarifen leben, und je stärker das Verfassungsgericht, was ja auch richtig ist rechtlich, sagt, diese ganzen Ausnahmetatbestände, die sind extrem ungerecht. Und je mehr das Verfassungsgericht fordert, dass im Grunde die Messungsrate breiter gemacht werden muss, desto mehr kommt der Gesetzgeber in Schwierigkeiten, was den Tarif angeht.
Also das Argument von Johanna Hai ist, man hat auf dem Papier hohe Steuersätze, aber man kann die unmöglich praktisch durchsetzen ohne einen Aufstand von Unternehmen. Und wir reden jetzt wirklich über jede mögliche Größe von Unternehmen. Deshalb müsste man eigentlich gesetzgeberisch sagen, man bringt jetzt die Steuersätze runter, um das irgendwie handelbar zu machen. Aber dann wiederum fragt sich die Wählerschaft, macht ihr hier eigentlich Steuergeschenke an Milliardäre? Was macht ihr da? Deshalb ist man in so einer Art von Falle in zwei Richtungen. Deshalb schafft man diese Vorteile indirekt über Ausnahmen oder hat sie geschaffen. Man hat also bewusst so eine Art Schweizer Käse bei der Erbschaftssteuer geschaffen. Und das ist alles auch politisch gewollt. Also nichts von diesen ganzen Stiftungsgestaltungen oder der Verschonung von Betriebsvermögen widerspricht erstmal geltendem Recht.
Schweizer Käse finde ich ein super Bild. Und jetzt kommen wir dazu, warum die Steuer in ihrer aktuellen Form, mit ihren vielen Ausnahmen, aber die ja anscheinend für auch viele Leute sehr gut funktioniert, anscheinend verfassungswidrig ist. Denn auch Johanna Hai sagt, wenn man einen Gerechtigkeitsmaßstab anlegt, dann ist diese Steuer nicht gerecht. Boom. Und vielleicht noch mehr als das.
Sie ist damit, wie mein Vorvorgänger gesagt hat, sie ist eine echte Dummensteuer. Also wer hohe Vermögen vererben will, der wird anfangen zu gestalten. Und sie ist eben, auch ein Kollege von mir, der das geprägt hat, sie ist halt eine Sandwichsteuer, ja, die eben so unten wird niemand besteuert. Okay, da kann man vielleicht nur sagen, das ist in Ordnung, aber oben eben auch nicht. Und irgendwo so in der Mitte wird besteuert und auch gar nicht mehr so wenig.
Also das...
Hat sie es gerade gesagt? Hat sie gerade Dummsteuer gesagt?
Ja, das ist natürlich ein bisschen zugespitzt, muss man sagen. Aber ich habe den Eindruck, es trifft den Punkt, dass es die dummen Reichen zahlen diese Steuer. Das ist eigentlich der Punkt. Die sich nicht die Mühe gemacht haben, einen Anwalt zu nehmen oder so. Und Sandwichsteuer, alle in der Mitte der Reichtumsspirale. Die, sag ich mal, ein Großteil der Leute, die ein normales Vermögen haben, Durchschnittsvermögen, zahlt diese Steuer ohnehin nicht. Wir haben es ja schon kurz erwähnt, Freibeträge für Privatpersonen, 400.000 Euro alle 10 Jahre. Das heißt, wir reden jetzt hier tatsächlich über mehrstellige Millionenbeträge bis zu Milliarden.
Es wurde hier ordentlich ausgeteilt.
Jetzt ist es aber so, diese ganzen Ausnahmen wurden natürlich im besten Fall nicht offensiv geschaffen mit der Begründung, wir wollen das ungerechteste aller Systeme aufbauen. Ist schon klar.
Ja.
Der Staat wollte eben vor allem vermeiden, dass die Unternehmen ihrer Substanz bedroht werden. Fair enough. Deshalb gibt es sogenannte, und jetzt Vorsicht, deutsches Amtswort, Verschonungsbedarfsprüfungen.
Toll. Fand
ich sehr schön im Rahmen der Recherche. Die schauen also, ob es einen Bedarf gibt, einzelne Vermögensteile zu verschonen. Zum Beispiel bei dem Erbe gibt es eine betrieblich genutzte Immobilie. Dann würde gesagt werden, okay, wenn wir hier den Wert anlegen, das besteuern, dann muss der Erbe vielleicht die Immobilie verkaufen, das Unternehmen verliert an Wert etc. So, das möchte man auch nicht unbedingt befördern. Fair enough, kann man so sagen. Die Frage ist jetzt, wie schafft man denn eine Steuer, die gerecht ist und trotzdem Unternehmen sein lässt. Und wir haben uns dafür mit einer Ökonomin verabredet, die sich schon lange mit den Auswirkungen von Steuern auf Unternehmensentscheidungen beschäftigt, mit Dominika Langenmeier, die ist Professorin an der Universität Eichstätt-Ingolstadt. Und sie sagt, dass Steuern natürlich immer einen Effekt darauf haben, was die Besteuerten, also auch Unternehmen, tun.
Wir sehen auch empirisch, dass hohe Erbschaftssteuern schon dazu führen, dass etwas weniger investiert wird, sowohl vom Erblasser, der das Unternehmen vererbt, der das antizipiert, dass da eine Steuer fällig wird, als auch von den Erben, die eben noch eine andere finanzielle Verpflichtung haben. Das haben aber eben alle anderen Steuern auch. Also wir können jetzt nicht sagen, wir machen die Erbschaftssteuer nicht, weil sie hat Auswirkungen auf das Investitionsverhalten von Unternehmen. Dann sollten wir auch die Körperschaftssteuer sein lassen, dann sollten wir auch Kapitalertragssteuer sein lassen. Das muss man immer abwägen.
Hat sie einen Punkt mit. Und ich meine, ganz absurd gedacht, also am Ende des Tages, wenn Unternehmen gar keine Steuern zahlen, dann geht es denen wahrscheinlich am besten.
Ich fand es auch nochmal einen ganz guten Punkt, Mut zur Steuer. Im Zweifel, man muss halt eine finden, die irgendwie funktioniert. Und das wirkt vielleicht auch erstmal trivial, aber es ist eben auch ein Plädoyer dafür, dass man den Mut haben muss, ein Steuersystem zu finden, was die Balance findet zwischen Gerechtigkeitsanspruch, Einkommensbedarf des Staates und Zumutbarkeit für die Besteuerten. Und diese Balance, das sagt auch Dominika Langmeier aus Sicht einer Ökonomin, die funktioniert eben nicht mehr.
Über Stiftungen, aber auch eben über diese Ausnahmen, die wir für Betriebsvermögen und so haben. Wenn man die gut nutzt, wird sehr, sehr wenig Erbschaftssteuer fällig. Und das ist eigentlich aus meiner Sicht nicht fair. Und es führt auch dazu, dass die Erbschaftssteuer ihren Zweck eigentlich nicht erreichen kann. Was ist der Zweck der Erbschaftssteuer? Man möchte irgendwie an die Vermögensverteilung rangehen. Einkommen besteuern wir ja schon, es verteilt Einkommen um, aber man möchte vielleicht auch beim Vermögen ein bisschen eingreifen. Muss man nicht, kann man auch sagen, lässt man. Aber wenn man das möchte, dann sollte es doch so sein, dass die Erbschaftssteuerzahlung mit dem Vermögen auch wirklich ansteigt. Und das erreicht man momentan nicht aufgrund all dieser Ausnahmeregelungen.
Wir sind also an dem Punkt angekommen, wo weder unsere Ökonomin aus Eichstätt noch unsere Steuerrechtsexpertin aus Köln, obwohl sie nun wirklich darauf hinweisen, dass man aufpassen muss, dass man nicht die Unternehmen zu stark belastet, sagen, ey, das geht so nicht weiter. Und deshalb hat Dominika Langmeier jetzt einen neuen Vorschlag für die Reform der Erbschaftssteuer.
Ich wäre daher für eine Reform, wo man die Ausnahmeregelungen radikal zusammenstreicht, also wo man keine Ausnahmen mehr hat für Betriebsvermögen oder für Immobilien oder für die Landwirtschaft. Aber dann muss man mit einem viel niedrigeren Steuersatz besteuern. Aktuell gehen die Steuersätze bis 50% hoch. Also das würde wirklich extrem an die Substanz der Unternehmen gehen. Aber wenn man sagt, man setzt einen einheitlichen Steuersatz von vielleicht 10%, man besteuert dafür quasi alles ohne Ausnahmen und man verwendet einen relativ hohen Freibetrag, sagen wir 1 Million, 1,5 Millionen pro Erben, aber der gilt dann auch nicht alle 10 Jahre neu, sondern lebenslang einmal, dann hätte man aus meiner Sicht ein deutlich faireres Erbschaftssteuersystem, wo wirklich sehr hohe Erbschaften besteuert werden, aber in einem Maß, wo die Unternehmen durchaus noch tragbar sind, und man gleichzeitig auch nicht so hohe Verwaltungskosten hat, weil eben diese ganzen kleineren Fälle, wenn jemand eine Immobilie von den Eltern erbt, die würden unter diesen 1,5 Millionen Freibetrag drunter bleiben und so nicht besteuert werden.
So, das ist mal ein Debattenvorschlag in dieser Reform. Man muss sagen, ich kann mir auch vorstellen, dass jetzt nicht alle das zufriedenstellt, die jetzt hören, 1,5 Millionen unversteuert überwiesen bekommen. Das ist weiter ungerecht, könnte man auch sagen. Aber es ist zumindest vielleicht eine einfache, handelbare Option.
Und es gibt natürlich dann auch Leute, die sagen, finde ich super, 1,5 Millionen, das ist genau das, was ich bekomme. Go for it! Es gibt nur eine Sache, die sie hinzufügt. Ein weiteres schönes Wort der deutschen Wirtschaftssprache. Aufkommensneutral. Das geht so richtig schön über die Lippen. Diese neue Erbschaftssteuer, die ist halt nicht der reiche Onkel, den Finanzminister Klingbeil sich ersehnt, der mal ebenso die Haushaltslöcher stopfen würde, sondern sie würde ungefähr dieselbe Summe reinbringen, die wir auch aktuell bei der Erbschaftssteuer reinbekommen, nur eben gerechter verteilt.
Ja, man kriegt nicht alles auf einmal. Und so oder so gibt's Handlungsdruck, weil in der aktuellen Form ist diese Erbschaftssteuer verfassungswidrig. Das heißt, hier muss eine Entscheidung her, die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts darüber, ob die Ausnahmen für Betriebsvermögen zulässig sind und ob es gerecht ist, dass Betriebsvermögen weniger besteuert werden als Privatvermögen und so weiter, die sollte eigentlich noch in diesem Jahr kommen. Wir haben jetzt eine Quelle gefunden, die gesagt hat, sie kommt dann im nächsten Jahr. Wie das Urteil ausgeht, wissen wir natürlich noch nicht. Die komplizierte Situation bei der Frage, wie man die Erbschaftssteuer reformieren könnte, führt aber dazu, dass zum Beispiel unsere Steuerrechtsexpertin Johanna Hay aus Köln sagt, vielleicht muss diese Steuer einmal fallen, damit sie ordentlich und gerecht reformiert werden kann.
Ich habe immer so die These, das ist natürlich, kann man als Wissenschaftler mal sagen, wir bräuchten mal so einen Neustart. Und einen Neustart kriegen wir natürlich eigentlich nur hin, wenn die Erbschaftssteuer erstmal einmal fallen würde. Wenn man einfach sagen würde, so wie bei der Vermögensteuer damals, wir kriegen sie einfach nicht vernünftig reformiert. Sie ist sehr ungerecht, weil das lässt sich sehr gut dokumentieren. Die Erbschaftssteuer wird eben nur in sehr seltenen Fällen gezahlt und sie wird dann eben vor allen Dingen von diesen mittleren Vermögen gezahlt.
Markus, klingt das für dich, jetzt komme ich mit so einem Dreierklang um die Ecke, nach Reset, Reform oder Revolution?
Das klingt für mich nach sehr viel Risiko. Sie sagt ja auch, man kann es sich nur als Wissenschaftlerin erlauben, sowas zu sagen, weil politisch wäre es natürlich fast nicht durchsetzbar, dass man sagt, wir würden mal kurz die Erbschaften gar nicht mehr besteuern und dann setzen
wir... Denken wir drüber nach.
Ich glaube, sowas ist sehr schwierig machbar, aber das würde man natürlich in sehr vielen Bereichen in Deutschland sich vielleicht wünschen, dass sich alle mal kurz hinsetzen und das beste System auf dem Papier erarbeiten. Das wird vielleicht sehr schwer umsetzbar sein.
Stimme ich dir zu.
Das war unser Tauchgang in die Tiefen der Erbschaftssteuer, einem sehr emotionalen Thema, weil sich Familien wegen Omas Wohnung vielleicht zerlegen oder wegen dem Teeservice oder halt so Fälle wie der Milliardenfall Thiele und der Frage, wie schafft man es, 4 Milliarden Erbschaftssteuer aus Versehen zu zahlen in einem System, in dem eigentlich viele Superreiche legal fast komplett aus der Steuer sich befreien können und deswegen andere bei der Erbschaftssteuer von einer dummen Steuer sprechen.
Ja, denn auf dem Papier sollte die Erbschaftssteuer ja eigentlich was total Simples sein. Einmal pro Generation sagt der Staat, ihr habt Geld bekommen, ohne dafür was zu machen, ich nehme mir mal ein Stück daraus. In der Realität haben Politik und Gerichte aber so viele Ausnahmen und so viele Schlupflöcher gebaut, dass aus dieser Idee jetzt ein Schweizer Käse geworden ist, mit dem absurden Ergebnis und für mich ehrlicherweise auch What-the-fuck-Moment, dass mittlere Erbschaften teils höher besteuert werden als riesige Betriebsvermögen. So kann die Erbschaftssteuer ihren eigentlichen Job, nämlich Vermögenskonzentration, sagen wir mal, ein bisschen einzubremsen, egal wie man dazu steht, überhaupt gar nicht erfüllen.
So, der Ausweg, den zumindest unsere Ökonomin andeutet, der klingt vielleicht erstmal hart, ist aber ziemlich logisch. Weniger Ausnahmen, niedrigere Sätze, hoher Freibetrag und zwar für alle gleich. Wer in Anführungsstrichen normal erbt, den lässt man in Ruhe und wer sehr viel erbt, der zahlt auf alles oberhalb dieses Freibetrags einen gewissen Anteil.
Diese Steuer trifft aktuell also vor allem die, die sich keine teuren Gestaltungsanwälte leisten können. Und genau das schaut sich jetzt das Bundesverfassungsgericht an. Und das Urteil könnte die Politik zwingen, die Erbschaftssteuer einmal komplett neu zu denken. Markus, du und ich, wir haben viel darüber gesprochen. Ich finde aber gut an dem Gedanken, wenn Eltern super hart für ihre Kinder arbeiten und das vererben wollen, dann sollte das auch möglich sein mit einem gewissen Gestaltungsspielraum, ohne dass man da dann eben auch Steuern drauf zahlt, die dann so exorbitant sind, dass gefühlt kaum mehr was übrig bleibt.
Ich muss ja sagen, ich erzähle es ja gar nicht so oft, dass ich ja aus dem Osten komme und aus einer Ostfamilie. Da ist das alles eine Luxusdebatte, die man überhaupt nicht kennt, weil es gibt eh nicht zu vererben. Also meine Großelterngeneration hat de facto kein Vermögen und meine Elterngeneration ist die erste, die so ein halbes Erwerbsleben Vermögen angespart hat. Also deswegen, dass da irgendwas oberhalb eines Freibetrags von 400.000 Euro ist, ist sehr imaginär für sehr viele Leute, die ich kenne. Deswegen ist das
noch
für mich ist es vor allem eine Gerechtigkeitsdebatte. Keine, die mich persönlich betrifft. Das ist mein Luxus. Aber das ist, ja, wir haben schon gesagt, es ist ein emotionales Thema.
Absolut, absolut.
So, und Bo, steile These, was ich auch keiner erklären kann. Hast du dich eigentlich mal gefragt, wie man Bitcoins versteuert?
Nein. Oder wie man sie vererbt?
Auch nicht. Nö. Können wir mal eine Folge zu machen.
Oh ja, demnächst. Das klingt spannend. Und die Autoren dieser Folge, das waren Markus Wolf und Bo-Chan Kim.
Der Faktencheck kam von Katrin Krautwasser und Jule Dieterle.
Produktion von Alex Hart.
Und die Redaktion hatte Anne Göbel.
Und wir sagen vielen, vielen Dank fürs Dabeibleiben, fürs Zuhören.
Wenn ihr mögt, was ihr gehört habt, dann, das sagen wir nicht aus Spaß, dann gebt uns gerne Bewertungen auf allen Plattformen, wo ihr uns so hört. Und genau, guckt auch gerne in die Deutschlandfunk-App, da gibt es noch weitere Podcast-Folgen mit Wirtschaftsbezug. Ciao.
Tschüss.
Deutschlandfunk Nova. What the Wirtschaft? Jeden zweiten Donnerstag neu in der Deutschlandfunk-App. Nova.